Bei mir läuft auch.
Das ist super.
So, fangen wir jetzt direkt an oder machen wir wieder ein bisschen Vorgeplänkel oder zünden wir direkt durch?
Anfangen wir schon nicht schlecht nach der langen Zeit.
Ja, anfangen. Du hast gesagt gerade, wir sollen nicht ansprechen, dass es jetzt 3 Monate her ist, dass wir ein Podcast aufgenommen ist. Weil
sprechen wir nicht an.
Die ZuhörerInnen abschreckt.
Ja, deshalb sprechen wir sie nicht an und machen einfach los wie immer.
Genau, und dürfen wir jetzt nach der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen überhaupt noch gendern oder sollten wir das jetzt, um kompatibel zu bleiben, einfach sein lassen?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir können weiter gendern. Am Notfall schneide ich es raus. Oder gibt es da eine Abnahme eigentlich von der Medienaufsicht mittlerweile?
Nee, weil wir zählen ja nicht als wie nennt man das, wo auch TikTok und Co. dazu zählt, als großer Influencer, die jetzt dem Medienstaatsvertrag unterliegen.
Stimmt, ja. Stimmt, machen wir nicht.
Genau. Nee. So, wir haben jetzt wie am Tatort, wir haben schon den sozialkritischen Aspekt hier direkt um 20.15 Uhr eingeläutet und wir zünden direkt durch. Wir haben uns auch schon indirekt entschuldigt, dass es so lange keinen Podcast gab.
Wir haben das letzte Mal ja gesagt, wir machen so ein Anflugbriefing. Das mit dem Anflugbriefing ist dann doch ja komplizierter.
Genau, du hast das gesagt und deswegen habe ich mich so lange drum gedrückt um den neuen Podcast.
Ich hatte die blöde Idee, aber jetzt haben wir was gefunden. Wir wollen, wohin? Nach Marokko, ne?
Genau, wir hatten ja als ein Thema noch offen, das hieß von der Piste in die Wüste außergewöhnliche Landeorte.
Also Marokko ist auf alle Fälle außergewöhnlich.
Ja, Marokko ist immer außergewöhnlich, aber in dem Fall geht's um einen Flugplatz, der liegt auf einer Höhe von 3400 Fuß und hat einen Anflug von 3,3 Grad, aber auch nur in eine Richtung und liegt mitten in der Wüste. Wir sprechen von Golf Mike Foxtrot Kilo.
Von Errachidia.
Genau, Errachidia.
Aber was mir gerade noch so auffällt, ne? Haben wir die Leute schon begrüßt?
Nee! Willkommen bei unserem Podcast hier zur 7. Folge. Meisterwarnung.
Cockpit-Chroniken.
Ja, das klappt auch ganz gut. Wir sind zwar eingerostet, aber das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nie. Genau, und wir reden über alles, was in um und am Cockpit passiert, aus meiner Perspektive als 737-Kapitän bei einer der größten Airlines Europa, nämlich der Oh, nee, Moment. Das, nee, genau, das schneiden wir raus.
Und ich bin der hier fragt, Privatpilot war und jetzt Sim-Pilot ist, deshalb gibt es da so eine kleine Verbindung.
Genau, aber kein Interessenskonflikt, sondern ist schon eine Interessensgemeinschaft hier. Die Interessensgemeinschaft Simulator, das hört sich so richtig an, dass an einer 1990er Website von alten Männern, 50 plus, Entschuldigung Tobi, die eine uralte Website gründen und sich einmal oder zweimal im Jahr treffen, um über Flugsimulationen zu reden.
Na, zwischendurch treffen sie sich zum Saufen wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich, das machen die dann auch nicht mehr. Es gibt so ein Alter, wo das dann wieder aufhört, weil sie dann denken, das ist für die Gesundheit unzulänglich.
Oh, das weiß ich noch nicht.
Nee, da kommst du bald hin, da hast du ja nicht mehr lang. Tick-Tack, Tick-Tack. Genau, wir reden heute über Anflüge in Marokko. Nein, über Anflüge in der Wüste. Nochmal von der Piste in die Wüste, außergewöhnliche Landeorte. Und eigentlich machen wir das nur, weil wir ja natürlich unser Versprechen einlösen wollen, über ein Anflugbriefing zu reden. Und wir haben ja jetzt natürlich auch unseren Podcast schon ein bisschen in der Sim-Community hier verteilt. Und das heißt, wir werden auch einige Sim-ZuhörerInnen hier haben. Und für alle, die jetzt Navigraph offen haben, Navigraph ist quasi ein Tool, mit dem man sich die realen Karten anschauen kann, die aber nicht zur realen Verwendung sind, obwohl es die realen Karten sind. Jetzt bräuchte man den Vogel, der so vorbeizirpt.
Das kann sein, dass die vielleicht einen Ticken älter sind oft, oder?
Nein, sind sie nicht. Das sind die aktuellen. Nein, das ist es ja.
Stimmt, die ist vom Juni 24. Ja, die.
Richtig, genau. Und wer das offen hat, Golf Mike Foxtrot Kilo oder wie viele sagen, und das gibt direkt einen Abzug in der B-Note, Golf Mike Fox Kilo, das ist Foxtrot, die Chart 11-1, 11-1 vom 7. Juni 24. Und warum haben wir uns Errachidia rausgesucht, Tobi?
Naja, Errachidia ist in Marokko, ist hoch, dort ist warm, hat eine Bahn und ein ILS, glaube ich. Ne?
Genau, wir können, also kurz gesagt, wir können das Thema Anflugbriefing hier recht schnell abhaken, aber es ist trotzdem spannend, denn nochmal kurz, um das Rekord zu kapitulieren vom letzten Mal, ein Anflugbriefing geht nicht nur darum, ein reines ILS oder das Anflugverfahren abzuhandeln, sondern es geht darum, dass die komplette Flight Crew und unter Umständen auch die Cabin Crew im Bilde ist, was jetzt passiert. Warum ist es für die Cabin Crew wichtig, zu wissen, was für ein Anflug man zum Beispiel macht.
Wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht.
K3.
Ach, K3, wegen
K3, wegen wenn die Handys wirklich aus sein müssen. Ja. Ne? Und das ist das Geile, ein Anflugbriefing. Und das möchte ich nochmal hier festhalten. Ich mache mal kurz hier das Licht an. Ein Anflugbriefing ist mehr als der reine Anflug. Es ist ein CRM-Teil, der enorm wichtig ist, um alle, die in irgendeiner Form beteiligt sein müssen, an der Art der Landung mit an Bord zu holen. Das kann auch die Fluglotsen, die Bodencrew, Dispatch sein. Wenn uns jetzt zum Beispiel ein FMC ausgefallen ist oder ein Pack ausgefallen ist, gehört auch zum Anflugbriefing dazu, Dispatch zu informieren, beziehungsweise Maintenance zu informieren, darüber die zu informieren, dass wir am Ende EOG sind und vielleicht eine Message denen zu schicken, sollen wir jetzt wirklich in Errachidia landen, wo der nächste Learjet 4 Stunden braucht, da hinzukommen, oder landen wir vielleicht in Face, was eine Maintenance Base ist, oder in Casablanca oder irgendwo anders. Mhm. Das gehört auch dazu.
Ja.
Genau. Das heißt, womit beginnen wir das Anflugbriefing? Das hatten wir beim letzten Mal.
Mit dem Wetter haben wir begonnen, ne?
Nein, da gab es noch einen Schritt davor.
Gab noch einen vom Wetter.
Die Gefahren.
Die Threats,
genau. Und wenn wir uns jetzt die Karte 11.1 von Errachidia Golf Mike Fox Kilo anschauen, dann sehen wir erstmal, und das sehen wir leider bei Navigraph nicht, es gibt nämlich leider kein sogenanntes Airfield Brief, wo man vielleicht sieht, dass das ein Non-Radar-Environment ist. Die haben kein Radar dort.
Ah.
Das heißt, du wirst von Casablanca als Radarlotse direkt zum Tower gegeben.
Ach, krass.
Mhm. Und wenn du jetzt tagsüber anfliegst, mag das noch gehen, aber wenn du nachts anfliegst und dann schaust, was du für Terrain im Nordwesten des Platzes hast, dann könntest du vielleicht sagen, ja, Moment, das ist doch wohl eine Gefahr. Was ist also die Gefahr?
Na, die Gefahr ist der Berg.
Die Gefahr ist Controlled Flight into Terrain, richtig, CFIT.
Ja.
Genau. Und was ist, wenn man kein Radar-Environment hat, was ist dann auch noch eine Gefahr?
Das wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht.
Nee. Es könnten auch noch andere Flieger in der Nähe sein.
Ah ja, klar. Logisch.
Ne? Das wäre natürlich mit Air Collision. Und wenn wir jetzt über CFIT und mit Air Collision reden, worüber reden wir dann?
Wahrscheinlich, dass wir unsere Lampen anhaben.
Das sind Key, oder? Genau, nee, ich will darauf hinaus, es gibt sogenannte Key Operating Risk Areas, die jede Airline und die Luftaufsichtsbehörden haben. Und CFIT, Control Flight into Terrain, MAC, also mit Air Collision, Laserattacken, Fatigue, ja. Bird Strike, das sind alles Key Operating Risk Areas. Und ja, okay. Die sollte man alle mit in Betracht ziehen. Mhm. Und ich glaube, es sind 11 oder 13, die EASA mit da hat. Und die Company sogar noch ein paar mehr. So, also CFIT haben wir identifiziert, mit Air Collision haben wir identifiziert. Und was haben wir noch für ein Problem? Wenn wir über 3500 Fuß Höhe des Flugplatzes und einer Außentemperatur von 45 Grad und einem Gleitpfad, wie wir auf der Karte sehen, von 3,3 Grad reden, was für eine Key Operating Risk Area könnte es noch geben, die dadurch impliziert wird?
Dass die Geschwindigkeiten nicht stimmen eventuell?
Ja, genau. Ich nehme es mal ab. Du hast es im Prinzip gesagt. Aber eine Cora ist High Energy Approach.
Cora?
Key Operating Risk Area.
Ah.
Ich dachte, das hat jetzt automatisch gesessen, okay. Dass wir das jetzt so oft angesprochen haben.
Okay, die Abkürzung dafür, alles klar.
Genau. Also High Energy Approach.
Mhm.
Da haben wir schon drei Sachen identifiziert, die bei diesem Flugplatz tendenziell ein Problem sind.
Also High Energy Approach würde nicht funktionieren.
Nein, High Energy Approach wird automatisch passieren, wenn du das nicht vorher mit dir überlegst, wie du den Anflug fliegst.
Ja.
Und das ist das Problem. Und das sind so drei Sachen, die man jetzt schon ansprechen kann über einem Anflugbriefing. Und das ist bei einem Flug, der ist vielleicht, wenn man den von Marrakesch aus fliegen, ist der 40 Minuten lang. Jetzt reden wir hier schon 11 Minuten darüber. Mhm. Ne? Merkst du das Problem?
Da merke ich das Problem, ja.
Ja. So, und wenn wir jetzt diese Sachen mitigieren, wenn wir diese Sachen irgendwie lösen wollen, wie kann man das angehen? Also erstmal, wir haben es angesprochen, High Energy Approach. Wenn wir jetzt nur uns die Karte auswählen, die kann ich dir in einer Minute briefen, dann sage ich, okay, wir haben die Karte 11.1, die Frequenzen sind 109,3, der Approach-Kurs ist 306, das Minimum ist für unseren Flieger Kategorie C 3710, die AVR required 1600 Meter.
Mhm.
Wir haben einen Gleitpfad von 3,3 Grad und einen Go-Round, der im Prinzip nach links geht, to Foxtrot Kilo 320, und da gehen wir direkt ins Holding mit 036 rechts rum und 5800 Fuß. So, die MSE
ist im Norden. Wie kommst du auf 5800? Ach so, nee.
Minimum Holding Altitude, du hast recht, Entschuldigung, ist 7000 Fuß, Maximum ist Flight Level 100. Ich hab mich verschaut.
Okay.
Richtig, gut gesehen, deswegen spricht man es ab. Genau, dass man so eine Fehler bespricht. Und die MSE ist 7000 Fuß im südlichen Bereich und 11.000 im Norden, für uns relevant ist im Süden. Der höchste Punkt in der Karte ist im Nordwesten mit 5.000 Fuß mit einem dicken schwarzen Pfeil eingezeichnet. So, okay. Das ist das simple Anflugbriefing. Hilft uns das?
Na, hilft uns erstmal nicht. Hilft uns grob.
Nee, es hilft uns eigentlich nur, das zu bestätigen, was wir auf den NAV-Receivern und als Minimum eingedreht haben. Aber mehr hilft uns nicht. Ja. Wenn wir uns die Karte anschauen und wir haben dann Final Approach Point, der ist bei 10 Meilen draußen und da steht Mandatory 5800 Fuß und wir wissen, danach geht's runter mit 3,3 Grad, dann wissen wir schon, vielleicht haben wir auch Rückenwind, dass wir dort niemals schneller als 180 Knoten sein sollten. Zumal, wenn wir jetzt noch weitere Gefahren, weitere Threat haben, wir vielleicht eine Short Field Performance oder eine Max haben. Die will einfach nicht bremsen.
Ja.
Dann sollten wir dort Minimum Flaps 10 haben und bei 3,3 Grad und 45 Grad vielleicht sogar Gear Down Flaps 15. Das ist High Energy Approach Prevention. Ne?
Und du würdest quasi dann schon nicht erst bei kurz vor 10 Meilen dann anfangen zu konfigurieren, sondern eben schon wahrscheinlich bei 14. Also schon ein Stück
Ja, jetzt ist der nächste Punkt, du fliegst das ja nicht über 14 Meilen an, sondern du hast ein Base-Lag von Fox Kilo 3 to 0. Das heißt, du bleibst im Prinzip auf einer Art 10 Meilen Radius entfernt. Und das genau besprichst du im Anflugbriefing. Und wenn ich dorthin fliege, ich bin tatsächlich bei diesem Fox Kilo 320 Punkt, der also etwa 6 Meilen von dem Final Approach Point weg ist, bin ich schon mit Flaps 10 konfiguriert. Ja, und beim letzten Anflug, ich kann dir nochmal die Daten dazu zeigen, wo ich den geflogen bin, war ich bei 10 Meilen schon mit Klappe 40 konfiguriert und ich habe es fast nicht geschafft, die Mühle runterzubremsen, weil der Wind von denen als calm, also als ruhig reportet wurde, aber wir 10 Knoten Rückenwind hatten. Bei 46 Grad und Sandstürmen. Das heißt, High Energy Approach haben wir drüber geredet, wir haben den Anflug an sich besprochen und mit Air Collision kann man jetzt hier großartig nicht vermeiden, außer dass man sagt, unter 10.000 Fuß fliegt man 220 Knoten, vielleicht noch nicht 250, also besonders langsam mit allen Lichtern an. Man fliegt die Procedures ab, man macht kein Self-Maneuvering, kein Visual Approach, sondern fliegt so ab, wie es ist und wie es geplant ist. Ansonsten kann man hier da jetzt nicht viel machen.
Und machst du dann komplett alles an, was geht?
Alles, was für dich in dem Moment notwendig ist, dass du besser gesehen wirst. Natürlich macht es dann auch Sinn, Lichter anzumachen, die du vielleicht in dem Moment nicht anmachen würdest und dann langsamer zu fliegen.
Ja.
Ne? Einfach damit du mehr Zeit hast, wenn deine Cessna rumfliegt. Klar, Errachidia ist jetzt nicht unbedingt der Flugplatz, wo jetzt hier Touris wie nach St. Gallen fliegen, um eine Pizza oder in Bier zu trinken. Ne? Also das ist da jetzt nicht unbedingt der Fall. Also es ist auch keine Flugschule in der Nähe. Das muss man auch mit reinbeziehen. Ne? Wenn man nach Sevilla anfliegt oder so oder auch andere Flugplätze, dann spielt das eine viel größere Rolle. Aber es kann eine Rolle spielen. Ja. Ne? Aber das wäre jetzt hier nicht. Also hier würde für mich 220 Knoten unter 10.000 Fuß ausreichen, aber das hast du implizit weil du den High-Energy-Approach hast. Aber du musst trotzdem drüber reden. Genauso wie über Control Flight into Terrain, also das Gelände um den Anflug herum, um den Flughafen herum und im Go-Around-Bereich und im Anflugbereich. Ne?
Ja.
Das ist natürlich wichtig. Wie könnte man das verhindern, dass das eine Gefahr wird? Was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir da jetzt über die 737 reden? Zum Beispiel das VSD, das Vertical Situation Display.
Ah, okay, stimmt.
Terrain-Mode beim FO, vielleicht sogar Terrain-Mode beim Kapitän, wenn Wetter keine Rolle spielt. Ne? Das VSD hat so viele Möglichkeiten. Es gibt uns natürlich das Terrain im Flugpfad an. Und drumherum.
Ja.
Es gibt uns die Möglichkeit, den Range to Target Speed Dot mit anzuschauen, ob wir High Energy Approach haben, ob wir unsere Geschwindigkeit erreichen in dem Moment, wo wir es brauchen. Also das sind verschiedene Möglichkeiten. Und darüber muss man reden beim Anflug. Also wir sind jetzt von den Gefahren zum Anflugbriefing, wir haben das Wetter mit abgedeckt, wir haben den Approach mit abgedeckt und das ist eigentlich schon das Wichtigste gewesen. Und so ein Anflugbriefing kann auch dynamisch gestaltet werden. Natürlich gibt's ein Format, was von der Airline per SOP vorgeschrieben ist, also per Standard Operating Procedure, so wie du das Flugzeug zu fliegen hast, aber man kann auch unter Umständen davon abweichen und es ist halt auch notwendig, gerade bei einem kurzen Flug oder bei besonderen Bedingungen.
Und würdest du auch noch drüber reden, dass du halt quasi Backtrack machen musst, weil es ja nur also die Bahn ist ja 3200 Meter lang und die hat in der Mitte, für die, die die Karte nicht haben, in der Mitte geht quasi so ein kleiner Betonweg zum Tower.
Genau, darüber würdest du auch reden. Mhm. Absolut. Da kannst du natürlich sagen, wenn jetzt Brake-Cooling ein Problem ist bei den hohen Temperaturen, nimmst du vielleicht Autobremse 2 oder 1, je nach Gewicht, und rollst vielleicht bis zum Ende. Da ist ein Turnpad, dass du am Ende den Backtrack machst, oder du machst ihn auf der Bahn, wenn du Reverser nimmst. Aber oder vielleicht du sagst, ja, Reverser ist nicht so cool, weil wir haben gerade einen Sandsturm da und da sollst du Reverser jetzt nicht unbedingt nehmen. Und dann rollst du lieber zum Ende hin. Genau darüber redest du auch. Ne?
Und gibt es Sachen, wenn du jetzt sagst, du drehst auf der Bahn, gibt es da irgendwelche Threads, die man vorher...
Ja, wenn du dir die 777 von der Swiss Air die letzte Woche anschaust, dann sowas kann natürlich passieren und das ist auch menschlich, Fehler passieren. Dann sollst du natürlich schon darüber reden, wenn du jetzt dein Heavy Aircraft hast, ob du auf der Bahn bei 45 Meter unbedingt einen Backtrack machen musst, vor allem wenn du halt Angst hast, der Passagier war, glaube ich, hat einen Herzinfarkt oder Schlaganfall und dann stehst du halt mit dem Bugfahrwerk im Dreck drin, ja. Da steckst du fest, ne? Das ist immer nicht so gut. Alles passiert. Wenn das bei einer billig Low-Cost-Airline passiert wäre, dann wären die Nachrichten viel größer. Wenn es bei Swiss Air passiert, ist nicht so schlimm.
Ja, logisch. Ja. Aber nee, das ging mir da durch den Kopf, ob man das halt auch vorher brieft, eigentlich, dass die Bahn vielleicht ein bisschen eng ist.
Na gut, die Standard ist 45 Meter. Ja. Und die ist auch 45 Meter. Aber wenn ich nicht weiß, ob ich den Backtrack hinbekomme und ich aber nicht möchte, dass ich länger brauche, weil der Passagier medizinisch versorgt werden muss, dann sage ich ganz klar, gerade bei so einem Flugplatz wie in Air Rashidia, sage ich, pass auf, was wir machen ist, wir starten die APU im Short Final. Jetzt kommt es wieder drauf an, hast du eine Max, hast du eine NG, denn die Max zum Beispiel hat 3-Minute Engine Mandatory Cooldown Time, wo die Triebwerke auf Idle sein müssen, bevor du die abschaltest. Okay. Die NG hat 1 Minute. Dann musst du schon in Betracht ziehen, ja, kannst du jetzt landen, auf der Bahn stoppen, die Triebwerke direkt abschalten oder kannst du das nicht machen? Ja. Der normale Mensch würde sagen, ja, natürlich schaltest du die Triebwerke ab. Weil da ist ja ein Menschenleben in Gefahr. Aber was, wenn du die Triebwerke abschaltest, die EGT, also oder die Core Temperature des Triebwerks so hoch ist, dass du dir einen Tailpipe Fire holst, dann ist niemandem geholfen, wenn dann plötzlich 189 Menschen oder 197 bei der Max in Gefahr sind.
Die kann dann auch mal recht anfangen mit Brennen quasi beim Ausmachen, weil sie zu heiß noch ist.
Es kann nicht anfangen, aber es gibt bei der Max tatsächlich das Problem natürlich, wenn die zu heiß sind, dass so ein Tailpipe-Fire, und da hast du keine Indication für. Das sind halt Ölreste, die halt im Tailpipe anfangen zu brennen, da hast du auch keine Fire-Indication. Also du musst einfach an sowas denken. Und die sauberste Variante, klar, bei der 777, wo ich es jetzt bei der Swiss ja war, weiß ich es nicht, aber die sauberste Variante ist, wenn du dir nicht sicher bist, ob du einen Backtrack überhaupt hinbekommst, und mit der 800 oder mit der Max ist es natürlich kein Problem, aber bei so einer 777 da so einen Backtrack bei 45 Metern zu machen, es ist ja schief gegangen, also ist es ja nicht ein Manöver, was der Kollege und die Kollegin jeden Tag macht, es ist ja schief gegangen, da ist die Frage, wäre es nicht sinnvoller gewesen, zu sagen, du stoppst auf der Bahn, machst die APU an, machst die Triebwerke aus, disarmst die Slides, lässt den Krankenwagen rankommen und lässt dich dann einfach zum Apron ziehen, als Stelle, dass du deinen Flieger in Dreck reinsetzt. Aber im Nachhinein ist man immer schlau.
Ja, klar. Also es wird schon irgendwie einen Grund gegeben haben, der wird das nicht mit Absicht gemacht haben.
So. Mit Sicherheit nicht, aber er kann natürlich auch die Größe oder die Situation und die Überforderung gehabt haben, man weiß es nicht. Man nennt das Task Saturation, dass man sagt, okay, man wollte jetzt schnell zu einer Lösung finden und dann ist man aber im Tunnelblick und vernachlässigt Sachen, die man sonst nie vernachlässigen würde. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Da ist immer ein menschlicher Faktor mit dabei.
Ich hätte auch nie gedacht, ich hätte gedacht, dass die vorne auch leichter ist eigentlich und gar nicht so einfach da im Gras stecken bleibt. Also das war so mein erster Gedanke.
Also wenn du mit dem Fahrwerk in das Gras reinrollst, ist es schon eine Runway-Excursion, das ist ein Incident. Ja. Egal, ob du stecken bleibst oder nicht. Das wird Konsequenzen für dich, von deiner Lizenz bzw. deine Karriere haben.
Krass. Ne? Ja.
Aber nicht immer alles kannst du vorhersehen. Ne? Vielleicht ist das nächste Mal noch ein Thema. Ich hatte letztens einen Go-Around aus dem Sirklingebrot.
Oh, das wäre was Interessantes.
Das können wir vielleicht auch nochmal mit besprechen. Genau. Also, und das wäre es eigentlich schon fürs Anflugbriefing. Dann redest oder fürs Briefing, dann redest du noch darüber, dass du über Bravo runterrollst. Das ist ein ganz kleiner Apron hier, wo der Flieger dann steht. Da folgst du dem Marschaller, sagst noch, okay, die APU bleibt auf jeden Fall an und das war's.
Ja. Ne? Und sag mal, wenn das jetzt ein größerer Platz wäre, wo du vielleicht das erste Mal landest, könntest du einen Marshaller requesten, wenn du jetzt sagst, bevor ich mich verrolle? Fällt mir gerade so ein als Frage.
Du kannst immer einen Marshaller requesten.
Oder ist das eher
das
doof?
Ist auch gut. Ach so, okay. Aber wenn du das jetzt hier in Errachidia machst.
Da nicht. Nee, das meinte ich jetzt nicht. So, ich meinte so einen Platz, wo man sich schon mal verrollen kann.
Ja, ich war letztens auch in Brüssel. Und da haben die auch eine komische Nomenklatur von den Fluglotsen her. Da sagen die sowas wie Taxi Inner 8, Outer 7. Und das heißt, du rollst auf den Inner Taxiways bis Inner 8 und gehst dann automatisch auf Outer 7. Und da war ich mir auch nicht sicher. Und da habe ich gesagt, komm, frag nochmal nach. Und dann hat er es nochmal erklärt.
Okay.
Also das ist doch die Vorstufe. Im Zweifelsfall halte dein Flugzeug an und warte nochmal.
Ja.
Besser als wenn du irgendwo falsch langrollst. Das hat immer Konsequenzen. Das willst du nicht.
Das glaube ich.
Auch wenn nichts passiert, ja. ist trotzdem unangenehm. Übrigens habe ich beim Anflugbriefing noch zwei Sachen vergessen, die ganz wichtig sind.
Ja.
Die Papis bei Errachidia sind auf 3 Grad ausgerichtet, aber die Glideslope auf 3,3.
Ah.
Das heißt, du wirst immer 4 White im Prinzip haben am Anfang. Weil ja die Papi denkt, du bist schon tiefer, aber du kommst höher rein. Ja. Das gehört auch mit zur Diskussion und natürlich Performance-Berechnung. Aber das können wir jetzt außen vor lassen. Also ihr seht, es ist einfach unheimlich wichtig, sich alles genau anzuschauen und nicht einfach nur zu sagen, oh, Frequenzen, Kurse, Minima und fertig. Ne? Da gehört viel, viel mehr dazu.
Ja, na, spannend. Das war so die Idee beim letzten Mal. Einfach mal damit anzufangen.
Genau, und jetzt haben wir es gemacht, jetzt können wir das abhaken.
Genau, da können wir jetzt endlich zu deinem Thema kommen.
Was ist denn mein Thema?
Ich glaube, du ahnst das schon fast.
Ich will es gar nicht wissen so richtig, wir können es noch rausschneiden.
Dein Thema, wenn du dich umdrehst, oder wahrscheinlich fällt es dir ein, die Muschis, also die Katzen.
Ach so, ja, warte, ja, da sage ich, ist keine falsche, hier ist er, der Loop.
Ja, siehst du?
Ja, ist er.
Ja, süß.
Ja, die Katzen. Boah, Leute. Wir hatten ja, also da muss ich ein Update geben und das wird jetzt auch kurz dauern. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich übernommen.
Ja.
Ich habe mich übernommen, aber es führte trotzdem zu was Gutem. Also wir haben inzwischen, ich glaube, 1338 Euro über unsere GoFundMe-Kampagne für die Straßenrettung in Marrakesch zusammengespendet. Und die sind im Prinzip auch schon komplett ausgegeben. Super krass. Ich habe mich deswegen übernommen, weil allen Katzen, denen man da hilft, wenn man sich mit denen beschäftigt, denen passiert danach trotzdem was. Und das muss ich halt, das habe ich nicht gewusst. Das ist das Leben als Straßenkatze. Und also das sind jetzt die harten Fakten. Wir konnten denen helfen. Wir haben den Kontakt hergestellt. Da gab es auch einen lokalen Tierarzt, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Und du lachst wieder so blöd. Und eben was gut, dass ihr die Kamera nicht seht. Und diese Tierärztin, die hat wirklich viel gemacht, aber die arbeiten natürlich auch nur mit Geld am Ende, weil die müssen ja auch ihre Equipment finanzieren. Und das heißt, die Leute denken, die tun was Gutes, wenn die da kranke kleine Katzen, Kittens damit hinbringen und sagen, hier, helft denen. Die denken, dann ist das Gute getan. Nee, damit ist nicht getan. Das Gute ist dann getan, wenn du sagst, okay, hier ist die Katze und ich zahle für 7 oder 10 Tage den Aufenthalt bei dir, bis die wieder fit ist. Wenn nur eine Katze da ist, tust du nichts Gutes.
Ja.
Das ist nichts. Das ist so dieses Samaritertum. Es bringt nichts, eine Katze zum Tierarzt zu bringen, wenn du keine Kohle hast.
Aber die Idee war schon, die dann immer wieder dahin zu setzen, wo sie herkam, ne?
Genau,
also nicht,
das ist
nicht
auch
zu
passiert.
Verkaufen oder wegzugeben oder so.
Die krebskranke Sarah, der haben wir geholfen. Die wurde danach vom Hund attackiert.
Oh.
Ist wieder ins Krankenhaus gekommen.
Ja.
Ob sie es jetzt überlebt hat, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Der Hörni hatte die teuerste OP, hat er überlebt, ist in der Nacht an einem Herzinfarkt gestorben.
Scheiße. Ja.
Und das heißt, wofür ja die Organisation das Geld braucht, ist ja nicht die akute medizinische Betreuung, sondern Sterilisation. Das heißt, du musst die akuten Probleme eigentlich überspringen und du musst dafür sorgen, dass sie in Zukunft nicht mehr auftreten. Und das klingt so super hart, weil du musst dafür sorgen, dass in 2-3 Jahren die Probleme weniger werden, aber die akuten Probleme, das Feuer löschen, kannst du gar nicht machen, weil dir die finanziellen Mittel fehlen. Und das sind 1300 Euro, was wir zusammenbekommen haben. Nichts. Die sind weg mit den 3-4 Katzen, um die ich mich dort gekümmert habe. Und das war so super enttäuschend. Was ich jetzt allerdings mache, ist da helfen, wo ich helfen kann. Und das ist halt mit IT, mit Wissen, mit Elektronik. Naja, mit Elektronik jetzt nicht, aber mit PC-Wissen. indem ich jetzt sage, okay, ich übernehme jetzt die Webseite von euch, ich sorge dafür, dass ihr die in mehreren Sprachen haben könnt, ich sorge dafür, dass ihr die nicht mehr bei einem Anbieter hosten müsst, wo ihr 60 Euro im Quartal zahlt, da spart ihr auch nochmal 200 Euro im Jahr und das übernehme ich auf, das mache ich auf meine Kosten. Und die Spenden, die wir bekommen, nehmen wir, um die Katzen, um den Katzen zu helfen, beziehungsweise akuten Fällen zu lösen, was ihr sonst nicht machen könnt. Und mehr geht nicht. Mehr ist mit den finanziellen Mitteln, die wir da zusammenbekommen haben, einfach nicht drin.
Ja. Na, ich finde
und
ja,
das ist,
ich finde das mit dem Sterilisieren super, weil so mein Eindruck, wo ich da war, war ja, dass es, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber es ging vielen, so wo sie waren und wenn wir es gesehen haben, ja nicht unbedingt schlecht. Also die leben da mit den Leuten zusammen.
Ich habe mich,
weißt du, man denkt ja immer so, also das erste Mal, weiß ich nicht, wo du da warst oder so, denen geht's allen ganz schlecht. Das weiß ich noch.
So ist es nicht.
Ich glaube, genau.
Ich habe da auch mich belesen. Ich habe tatsächlich da auch, was das Thema angeht, den Koran studiert. Mhm. Und da steht ja auch drin, dass Katzen saubere und heilige Tiere sind. Also es ist verboten, den Katzen was zu tun.
Ja, ach okay.
Und die haben Futter, die haben Wasser, aber es mehr geht nicht. Ne?
Ja.
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich finde...
Ja, gerade so die krank sind und die mit dem einen Auge, erinnere ich mich und so, das ist schon...
Ganz, ja. Aber den, also der mit der einem Auge, das ist der auf dem Weg zu meiner Kneipe da, der geht's gut.
Ja.
Der geht's gut und die wurde ja auch behandelt. Und mit der Organisation habe ich mich jetzt getroffen, die arbeiten auch noch mit einer, mehrmals getroffen mit so einer Deutschen zusammen, die Texte übersetzt hat. Und da kriegt man schon was hin. Es gab aber auch viele traurige Beispiele. Es gab noch ein Beispiel, darüber will ich gar nicht so sehr reden, wo dann bei der Organisation eine Katze gestorben ist, weil sie vom Balkon gefallen ist, wo ich noch extra darüber gesagt habe, Mensch, ist die denn safe bei dir?
Hm.
Ne? Und war sie am Ende nicht und aber es gab keine andere Möglichkeit, als die dort aufzunehmen, weil ich konnte es nicht, weil ich dort nicht wohne.
Mhm.
Und jetzt eine Kollegin, von der habe ich ja auch schon erzählt, dass die sich um die Katzen kümmert, die hat auch gesagt, Mensch, die sucht eine Katze, die sie ja mit nach Frankreich nehmen wollte, die hat schon die Papiere angefangen fertig zu machen und die weiß nicht, wo sie ist und die hat sie vorgestern vom Auto überfahren gefunden.
Ach, scheiße.
Ne? Also das ist ein extrem frustrierendes und dieses man macht was, nur weil man kann, weil man Geld hat, weil man Geld sammelt, das muss man vergessen.
Ja.
Man muss da ein ganz dickes Fell haben und das ist für mich unheimlich enttäuschend gewesen. Es hat mir ein bisschen Purpose, also Zweck und Sinn gegeben da in Marrakesch, weil ich neben der Fliegerei einfach Sachen machen konnte, wo ich mich habe wohlgefühlt. Es gab eine Zeit, das weißt du noch, so vor 8 Wochen, wo das eben losging, ne? Das war auch kurz nach dem Podcast, wo ich gesagt habe, Mensch, ich fühle mich so wohl hier in Marrakesch, weil ich mich freue, da diese Sachen machen zu können.
Ja, daran
aber die bittere Enttäuschung kam jetzt und man muss mal sagen, das ist eigentlich, da war man sehr naiv, leider.
Ja, aber du hast welchen geholfen.
Ich habe versucht und man sieht das dann nicht, weil man immer Erfolg oder Resultate gewohnt ist, man sieht den Erfolg dann nicht. Auch wenn es vielleicht einer ist, aber er ist halt für mich nicht da, weil es so oft schiefgegangen ist.
Mhm.
Beziehungsweise man macht schon was und die von der Organisation sehen das auch so. Und aber der messbare Erfolg für mich als rationaler Mensch, als Analytiker, als wissenschaftlicher, denkender Mensch, der ist gar nicht so sehr da. Und ich glaube, das muss man halt ausblenden, wenn man so eine Tätigkeit macht.
Aber ich glaube, du tust auch schon was, wenn du halt jeden Abend, wo du vorbeigehst, deine Katzen streichelst, deine 10 oder wie viel es immer sind.
Ja, 10 am Tag ist immer mein Ziel, zu streicheln.
Das bringt auch was. Also da bin ich fest davon überzeugt.
Aber es ist auch frustrierend, wenn du dann teilweise so kleine junge Katzen siehst an der Bank, wo ich immer die Kohle abheb. Du weißt, welche. Dann sind da plötzlich 3 junge Katzen und du könntest denen helfen, indem du die zum Arzt bringst, aber danach sind sie wieder auf der Straße. Und da geht's wirklich, also es geht wirklich, man muss da nach vorn blicken und man muss sagen, das, was die Katzen aktuell sind, ist nicht das Problem, sondern in 3 Jahren. Und man muss sterilisieren,
Ja.
Und ich hoffe, dass wir auch noch weiter ein paar Euro zusammenspenden können. Ich werde den Link auch nochmal in die Beschreibung mitmachen, dass wir denen weiterhelfen können. Und dass man halt einfach das Bewusstsein dafür prägt, wie wichtig das ist.
Ja.
Krass, wie weit wir abrücken von der Fliegerei, aber das gehört
naja,
dazu.
Naja, zu deinem Leben in Marrakesch gehört das mit dazu, auf alle Fälle.
Da gehören die Katzen mit dazu und komplett eigentlich in meinem Leben gehören die Katzen mit dazu, ne?
Ja, na klar, aber also dort irgendwie extrem, finde ich, weil dort auch ganz viele Katzen sind. einfach mal.
So ist es, ja. Aber gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Aber ich muss sagen, ich hätte mir mehr erwartet.
Ja.
Aber auf der anderen Seite musst du sagen, mit den 1300 Euro in Deutschland wärst du gar nicht weit gekommen.
Das stimmt.
Da hättest du eine halbe Katze verarbeitet und die wäre wahrscheinlich hier in Bayern verwurstet worden. Für das Geld, da machen wir Mortadella draus, ungefähr. Ne? Ganz schlimm, ne? Also ich esse kein Fleisch. Also für all die, die noch nicht wissen, ich bin Vegetarier. Also ich darf diesen Witz machen.
Also ich bin kein Vegetarier, ich mache hin und wieder Wurst, aber...
Ja, gut.
Okay, haben wir noch ein Thema?
Ja, das musst du sagen, aber weißt du, was ich mal kurz machen muss? Ich muss mal kurz
So, genau, schnell.
Ja, ja.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, das ging jetzt schnell.
Ja, ich meine also so generell, oder du bist aber immer noch in Marrakesch in Wirklichkeit, oder?
Ja, ich bin noch für 6 Wochen, ich muss noch 5 Mal nach Marrakesch, bin ich noch da oder manchmal weiß ich selber gar nicht, wo ich bin. Das ist tatsächlich ein großes...
Also jetzt bist du gerade in Nürnberg, gell?
Jetzt bin ich gerade bei mir zu Hause in der Oberpfalz, genau, also in Nürnberg, ja. Und da fühle ich mich natürlich auch viel wohler, habe wieder Zeit, dich für einen Podcast zu nerven, Sachen an meinem Häuschen zu machen, die Katzen zu schmusen und einfach zu leben.
Aber ist das nicht mittlerweile einfach geil geworden, da mal in Marrakesch und mal in Nürnberg und man ist mal überall als Kapitän und immer im weißen Hemd? Das ist doch cool, oder?
Also manchmal ist das Hemd gar nicht so weiß, weil die Temperaturen bei 49 Grad einfach dafür sorgen, dass du nach 5 Minuten instant alles durchgeschwitzt hast. Aber ja, es ist schon immer noch cool und es wird auch immer toller, weil du dich langsam auch an den Job und die neue Aufgabe gewöhnst und du natürlich auch mit der Erfahrung eine gewisse Souveränität in den Job bekommst, wo du am Anfang natürlich, wenn du sowas neu machst, vielleicht natürlich noch nicht genau weißt, wie der Hase läuft. Aber zu Hause ist halt zu Hause. Und jetzt muss man sagen, dass ich ein Mensch bin, der vorher 9 Jahre einen anderen Job gemacht hat und nicht jetzt darauf geil ist, immer in der Weltgeschichte umherzufliegen, was ich machen würde, weil ich würde niemals meinen Job aufgeben, nur wenn ich sagen könnte, ich möchte zu Hause sein, ne? Aber es ist schon auch schön, jetzt mal wieder hier zu sein.
Und was würdest du sagen, sind nach so einem knappen Jahr, ist es jetzt her, ne?
Ja.
Was sind da so die Threats mit woanders stationiert sein?
Fatigue. Also ganz klar Müdigkeit und zu unterschätzen, wie aufwendig das ist, 2 Leben zu führen. Ich wohne ja hier tatsächlich alleine jetzt. Und dass alles mit dem Haus klar geht, dass die Familie da auch noch eine Wichtigkeit ist. Ich habe meine Eltern, die sind so oft bei mir und kümmern sich um die Katzen. Ich habe die dieses Jahr einmal gesehen.
Ach krass.
Meine Oma habe ich, die ist jetzt am 30. August, also schon ein bisschen länger, ist sie 86 geworden. Mhm. Die habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gesehen.
Ui.
Also die Gefahren sind einfach, dass da so ein familiärer Disconnect ist.
Mhm.
Den du ignorierst, bis es zu spät ist.
Ja, das stimmt. Naja, am Anfang klangst du noch anders. Also wo du erfahren hast, hierher zu müssen, also nach Marrakesch zu müssen, da war irgendwie alles ganz schlimm. Ja, ganz groß Drama und das ging überhaupt nicht ganz viel. Ich erinnere mich noch so, ich versuche das mal ein bisschen
zu dramatisieren. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass jeder Mensch, der aus seiner Komfortzone raus muss, für den das erstmal schlimm ist, bis er es macht.
Ja.
Bis er den Sprung in das kalte Wasser wagt und dann wird es für jeden besser. Jetzt habe ich aber schon so viele Sprünge gemacht. Schon mit 30, als ich mir entschieden habe, die ATPL zu machen und mein Trabi zu verkaufen, alles an Equipment, damals habe ich auch schon gern fotografiert, zu verkaufen und alles auf diese Karte zu setzen, meinen Job zu kündigen, das war auch ein Sprung ins kalte Wasser. Und du denkst, irgendwann muss doch mal genug sein mit raus aus Komfortzone. Und jetzt kommt dann nochmal was. Das war einfach sowas an dem Moment, wo es für mich unerwartet war. Aber ich möchte es nicht anders. Ich finde es toll, weil ich finde, man lernt einfach so viel dazu.
Und würdest du, sag mal, es hat jetzt irgendwie einer, Paar 20, hat sein ATPL gemacht, ist bei der Airline und die bieten ihm das an. Würdest du ihm das empfehlen, so weit wegzugehen von zu Hause quasi?
Na klar, auf jeden Fall. Aber das Problem ist, dass mit Paar und 20 du einen ganz anderen Lebensrhythmus hast als ich in meinem Alter. Du bist wo ganz anders. Mit Paar 20 hast du ganz andere Ziele, wenn du mit einem A350 oder einer Triple und 10 Cabin Crews da umherfliegst und auf einem Umlauf von 4 Tagen bist, als mit mir.
Ja.
Mir reichen 4 Cabin Crews, ich brauche keine 10, da bin ich schon fertig.
Ja, man wird auch nicht jünger, gell?
Ja, man wird auch nicht jünger. Da brauchst du die Tantala 4 oder wie die heißen, oder die blauen Pillen. Ja. Nein, also das ändert sich natürlich und natürlich muss man das machen, aber ich finde das Bewusstsein, das in meinem Alter zu machen, ist für mich toll. Ja. Ich find's mega, ob es mit 23 das gleiche ist, weil wenn du mit 23 natürlich jetzt Kapitän bist, dann hast du natürlich irgendwo eine finanzielle Spritze bekommen. Und dir ist gar nicht bewusst, was du da eigentlich machst am Ende. Und das ist so schade, dass es immer auf das Monetäre am Ende geht bei sowas.
Ja.
Also da würde ich lieber meinen Weg bevorzugen. Oder wenn jemand vielleicht eine andere Ausbildung hat und dann in diese Richtung kommt.
Na gut, und mit 23 Kapitän ist wahrscheinlich eher selten auch.
Gab's aber auch schon. Ja. Hatten wir auch schon gehabt, ja. Aber war auch dementsprechendes Verhalten dann. Also ist nicht immer alles gut. Ich finde es für mich gut. Ich freue mich, dass ich in meinem Alter, ich bin jetzt 39, das erleben darf und mache es auch super gern mit. Und ich bin froh, dass meine Komfortzone hier gedehnt wurde. Teilweise zu einem Punkt, wo... mein Gott, es ist nicht alles sexuell, Tobi.
Das mach nochmal, ich muss da reinlachen.
Dass ich das machen darf und durfte und der Weg ist ja auch noch nicht zu Ende. Und du merkst halt einfach, dass wenn du dich mit Gleichaltrigen oder anderen Menschen unterhältst, das soll jetzt wenig arrogant klingen, immer wenn man das sagt, wird das recht arrogant, aber dass du weiter bist. Weil viele Menschen, das ist ganz ehrlich, die scheuen sich, ich gucke jetzt mal absichtlich dich an, aber für die ist früh um 8 aufstehen und 20 Kilometer Autofahrt ein Problem.
Ja, ne? Bestimmt.
Und ich fahre hier 86 Kilometer nach Nürnberg jeden Tag in meiner normalen Arbeitswoche und ich fühle mich zu Hause. Und das ist nicht, dass eins besser ist, das ist nur, wie weit wurde die Komfortzone gedehnt,
ja.
Um jetzt mal wieder dabei zu bleiben. Ne?
Ja, klar. Ja.
Und da bin ich froh, dass ich das jetzt habe und dass ich dieses Jahr jetzt im Prinzip fast überstanden habe und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht.
Mhm.
Und ich habe mal zu meiner damaligen Freundin gesagt, mit der ich ganz lange auch zusammen war, die mich während der ATPL begleitet hat, habe ich gesagt, ich gehe für meine Fliegerei über Leichen. Und ich merke jetzt, dass ich das tatsächlich musste und auch teilweise übertrieben habe. Aber ich bin froh, es gemacht zu haben und jetzt das Wissen auch weiter zu vermitteln und zu zeigen, was für Gefahren lauern, wenn man das macht. Aber auch positive Sachen. Also es gibt, also die positiven Sachen überwiegen. Sonst würde ich nicht hier mit dir einen Podcast aufnehmen. Sonst hätten wir keinen YouTube-Kanal gestartet während Corona. Und sonst würde ich jetzt auch nicht als Kapitän mit 5.500 Stunden bei der gleichen Airline noch fliegen, wenn es nicht mehr positive als negative Sachen gibt.
Klar. Um noch über den Kapitän, den du jetzt schon lange ausübst, sagt man das so, den du lange schon bist jetzt. Du hattest ja vor nicht so langer Zeit den letzten SIM, hast du erzählt.
Ja, deinen letzten SIM-Check. Den zweiten als Kapitän.
Den zweiten als Kapitän. Und da hast du mir erzählt, dass das ist ja ein Unterschied zwischen FO und Kapitän, wenn man da diesen SIM-Check hat.
Ja, ganz klar. Also weißt du, der erste, also wenn du das Kapitäns-Upgrade machst und du bist da in dem Simulator, dann bist du FO und du lieferst dein Bestes. Aber du arbeitest mit jemandem zusammen, der alle Voraussetzungen hat, Kapitän zu werden. Das heißt, das ist super.
Ja.
Dann hast du den ersten SIM-Check und du denkst dir, boah, das ist jetzt mein allererster SIM-Check und wie gut oder schlecht wird er jetzt als Kapitän? Und dann denkst du dir, das hast du jetzt ganz gut gemacht, es geht besser. Und jetzt hast du den zweiten SIM-Check und ich weiß noch, dass der FO, den kannte ich, der war auch aus Marrakesch, der war halt einfach 20 Minuten zu spät oder 25, weil der Flieger zu spät war. Aber ich habe mich mit dem Instruktor da kurz unterhalten, vorher, der war Segelflieger und auch Ingenieur, Software, da konnte man sich ein bisschen austauschen, aber es war was anderes, es war der zweite SIM-Check und du merkst, das ist dir einfach egal. Früher hätte ich mich nie über sowas privat unterhalten können und ich habe da gesessen, habe mit denen gelabert und dann haben wir gesagt, wollen wir den jetzt noch vom Flughafen abholen, da sparen wir noch 10 Minuten, dann haben wir mehr Zeit im SIM, weil die SIM-Zeit ist ja restriktiv, weil wenn die SIM-Zeit abgelaufen ist, dann kommt die nächste Crew rein, ne? Und man ist als Kapitän, ist man deutlich entspannter.
Wie kommt das?
Das ist eine geile Frage. Eigentlich, weil dieses ganze Lernen sich ausgezahlt hat und du jetzt ja Kapitän bist. Und selbst wenn jetzt beim SIM-Check was nicht so gut läuft, es ist nicht so, also es ist, du nimmst das mehr als, unsere Fliegerei ist ja alles nur Kritik.
Ja.
Da kommen ja ganz viele Menschen nicht mit klar. Die Kritik, die wir jeden Tag erleben müssen, da würden die meisten Leute austicken und mit einer Depression, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber würden die Tür im Schlafzimmer zumachen und heulen. Das ist bei uns der Alltag. Und das hast du als FO gelernt und jetzt bist du als Kapitän da und du hast jetzt ganz oft bewiesen, dass du das Wissen hast und du traust dich auch im SIM-Check mehr Sachen zu machen, die vielleicht jetzt nicht so according to the book sind, aber die Airmanship-mäßig viel, viel besser passen. Und wenn dann doch mal ein Fehler passiert, dann stehst du dazu, weil du bist ja trotzdem verantwortlich. Und du merkst, dass es nicht immer darum geht, die allerbeste Lösung zu finden, aber eine sehr, sehr gute Lösung, in dem Moment die beste Lösung. Auch wenn man immer danach analysieren könnte, könnte, dass es noch eine bessere gäbe. Ja. Aber danach sich hinzusetzen und zu analysieren, was eine noch bessere Lösung gewesen wäre, bringt dir nichts. Hm. Und du bist jetzt als Kapitän, du hast es ganz oft bewiesen, dass du das machen kannst.
Aber du kannst genauso quasi durchfallen oder eher zu zweit, oder?
Du kannst durchfallen, natürlich, aber für dich als Kapitän hat es nicht die Konsequenzen, als wenn du als FO kurz vor dem Upgrade zum Kapitän durchfällst. Ja, okay. Dann bist du nämlich gesperrt. Hm.
Ja, klar.
Du kannst jetzt nicht einfach wieder degradiert werden. Ja. Also da musst du dir schon krass was leisten, geht auch.
Aber normal hast du aber eine Sperrt. Frist hättest du dann trotzdem oder wenn die jetzt irgendwas feststellen, was dir nicht gefällt?
Nö, da musst du nochmal ein SIM-Retraining machen. Okay. Das geht auch an das Luftfahrtbundesamt beziehungsweise an die zuständige Luftfahrtbehörde. Da musst du Retraining machen und dann da muss halt bewiesen werden, dass die Defizite geklärt werden. Und sowas ist auch immer gut, sowas passiert. Ja. Weil ja, wenn dir das passiert, passiert das vielleicht auch 10 anderen. Wenn es 10 anderen passiert, muss man daran arbeiten. Und je größer die Airline, desto sicherer. Ja. Gerade auch deswegen.
Ja, es geht ja viel um Training. Also oft kommt ja auch raus, dass die Crew nicht trainiert genug war, also bei einem Unfall.
Ja, ja, genau, richtig. Also das ist schon spannend und aber es macht doch eben, wie gesagt, Spaß, Entscheidungen zu treffen und da einfach auch mal dazu zu stehen und auch wenn die nicht die beste war, wie ich es gerade gesagt habe, weil eine Entscheidung nie die beste ist, es sei denn, du betrachtest die im Nachhinein. Ne? Ja. Auf Aviation Herald können wir da immer drüber lesen, was man hätte machen können, von den ganzen Kommentaren, die da drunter stehen. Aber du sitzt ja am Ende in dem Flugzeug drin.
Ja, und jede Entscheidung ist besser als keine. Ne?
So ist es. Und das, das können wir auch so stehen.
Das ist immer mein Spruch gewesen früher. Ja.
Ja.
Und hast du Lust, noch ein paar Minuten was zu erzählen von dem Simcheck? Gibt es noch irgendwie schöne Geschichten?
Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dass wir jetzt eigentlich an einem guten Punkt sind, den Simcheck ins nächste Podcast-Thema zu nehmen.
Wäre eine Idee.
Dann haben wir einen Cliffhanger. Es geht um den Simcheck, es geht um dualen Triebwerksausfall und Vulkanasche.
Das klingt mal nicht schlecht, da bin ich schon gespannt.
Und jetzt haben wir wieder einen Podcast hier für euch gemacht, für uns und hoffen, dass er euch gefallen hat. Lasst Kommentare, Abo, Likes da, Spenden für die Katzen und was auch sonst ihr noch immer wollt.
Was?
IBAN, ja. Nee, Kreditkarte mit Sicherheitscode, wir nehmen alles.
Ja, nee, schön, dass ihr wieder mit dabei wart, alle.
Genau, was man immer bei einem Podcast vorher sagen kann und dann gab es 3 Zuhörer.
Gut, so. Weiß man nicht genau.
Genau.
Aber so lustig wie wir sind, gibt's bestimmt ein paar mehr.
Genau. In diesem Sinne?
Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Meisterwarnung
Cockpit-Chroniken. Ich bin Stefan, Kapitän auf 737.
Und ich bin der Tobi, der fragt.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.